Komm, wir machen das nochmal von vorne, das ist jetzt, wir kommen hier nicht zum Punkt.
Guten Tag aus Dresden, lieber Lars.
Halli, hallo, hallöle, sagt man, ja, glaube ich. Da sind wir wieder.
Und ich habe eine gute Nachricht zu Beginn für dich, die mich selber sehr erfreut hat, weil das ist ja so eine stetige Angst von uns beiden. Bin ich ja derjenige, der so allgemein so ein bisschen auf die Zuhörerzahlen schaut oder die Streamingzahlen, und wir haben keine Verluste zu vermelden. Das ist was mich persönlich sehr, sehr erfreut hat und wo ich sehr dankbar dafür bin. Daher ein riesen Dankeschön an unsere wiederkehrenden Zuhörer, dass ihr oder sie, weiß gar nicht, ob man sie oder
ja, bei der Stange bleibt,
uns treu, gewogen, und wir sozusagen 1:1 mit einsteigen.
Naja, auch hartnäckig.
Wiederum finde ich es ganz, ganz berührend, dass ich, also dass Verluste ausgeglichen wurden. Also falls jemand sagte, ach, das will ich erstmal nicht hören. Ich von einigen gehört haben, dass sie den Podcast jetzt für sich entdeckt haben. Jetzt nach 2 Jahren sind das ja schon. Das berührt mich auch immer wieder. Also ich habe den großen Vorteil dir gegenüber, dass ich Resonanz bekomme. Auch gelegentlich in der Bar Menschen sitzen habe, Gäste sitzen habe, die sich bekennen dazu, Fans zu sein, was unfassbar berührend ist. Und daher...
Du sagst das immer so emotional, da kommen mir selber fast jetzt ein bisschen die Tränen. Also Gänsehaut habe ich auf jeden Fall.
Es ist auch sehr berührend. Also es ist, du bist ja mehr oder weniger wie beim Fernsehen, kriegst du kaum Resonanz, außer irgendwie mal hin wieder einen Leserbrief. Daher bist du es wahrscheinlich gewohnt. Wir haben im Täglichen die Resonanz und es ist großartig.
Ja, im Fernsehen ist das ein ganz großes Problem. Also es gibt ja immer nur so Quotendiskussionen, also war der Film gut oder war der, weiß ich nicht, was du da veranstaltet hast, die Sendung gut. Das ist immer, wird ganz brav auf die Quote geschaut, und lustigerweise bei den Öffentlich-Rechtlichen habe ich so den Eindruck, noch viel härter und stärker als
in
bei
der
Privaten. Wobei die sehr viel direkter eigentlich davon abhängig sind, also weil das ja dann direkt die Geldmaschine anwirft oder eben abwirkt, wenn da keine Werbeeinnahmen dagegen stehen. Aber ja, da hast du recht. Also da gibt es die Quote, dann gibt es immer so ein nebulöses, das ist übrigens sehr witzig. Also es gibt ja so Zuschauer. Also ich weiß, dass beim Mitteldeutschen Rundfunk ist das die Oma Paluschke. Oma Paluschke ist die, sag ich mal, der Geist am Horizont, hätte ich bald gesagt. Also das ist, wenn man vom Zuschauer spricht dann und man sich eben fragt, na, hat man das gut formuliert, hat man den Film so erzählt, dass man ihn verstehen kann, ist dann halt quasi immer, ja, wenn das Oma Paluschke versteht, dann so muss es sein. Ja, so, dass die Oma Paluschke versteht. So, also so quasi Max Mustermann.
Daran erinnere ich mich auch bei unseren Aufnahmen, dass du genau von der Oma gesprochen hast, also... Das ist so ein
genau. Von der einen, die es
aber jetzt für,
also wer sich jetzt fragt, warum Oma Paluschke, also noch ein Satz dazu, der Mitteldeutsche Rundfunk hat sich ja am Anfang seiner Zeiten quasi so vor allem natürlich aus der Belegschaft des DDR-Fernsehens gespeist, oder viele Leute kamen von da oder eben aus Berlin, und deshalb die Oma Paluschke, das ist ja ein Berliner.
Ist das ein typischer Nachname in Berlin? Ich weiß es gar nicht.
Nee, keine Ahnung, aber es ist... War immer verbunden in so ein Berlinernes, ja, das ist Oma Paluschke, ja, wenn die das versteht, verstehen das
andere. Schön, dass du gleich in den Slang verfällst, so, keine Ahnung, ey.
Das ist ja das, was mich so, als ich als junger, aufstrebender Redakteur, Reporter, sonst wie was, kamen immer genau diese Sätze von irgendwelchen Berlinern. Nicht gegen, also ich liebe
Berlin. Ich auch, also ich war gestern Nacht noch in der Tat in Berlin, in der Bundeshauptstadt. Und große kulinarische Erfahrung für mich. Ich war im Cookies Cream. Hast du schon gehört, nicht gehört?
Habe ich schon gehört, aber das war es auch schon. Irgendwie in irgendeinem Insta-Feed, Rolling Pin.
Vegetarisches Restaurant, erste Sterne-Restaurant meines Wissens in Deutschland. Und war...
Erste mit dem Stern Vegetar?
In Deutschland zumindest, meine ich wohl. Also... Sicher kann man sich nie sein, die waren aber nicht konsequent vegetarisch. Also die hatten einen Stern, aber ich meine zumindest in der Okay, ich will mich da nicht aufs Glatteis bewegen.
Das wird jetzt geseier. Lass es.
Sehr zu empfehlen.
Ich freue mich auf die
Erfahrungsberichte. Gab mir dort einen Kochwechsel und der wurde am Anfang neugierig, gar nicht so skeptisch betrachtet, sondern neugierig betrachtet und waren gestern dort, 9 Gänge gegessen. Also sehr, 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 sehr großartig. Ich war sehr, sehr geschmacklich berührt. Und was ich total spannend fand, ich hatte noch nie ein komplett vegetarisches Menü. In der Ausführlichkeiten dieser Klasse. Ich war dermaßen pappesatt. Aber es war so eine andere Sättigung. Es war so eine Aromenübersättigung. Kennst du das? Wenn man nichts mehr mit Geschmack essen möchte, weil es so unfassbar intensiv ist.
Das hat man oft bei diesen Mehrgänge-Menüs, wo man dann wirklich dann. Klar ist das so, in Summe hat man eigentlich gar nicht so viel gegessen und da könnte jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, jetzt habe ich mir etwas reingehauen, aber man ist dann sensorisch am Ende. Also mir geht es zumindest so.
Oft. Und da, das fand ich eben sehr interessant, gab es eine sehr ausführliche und sehr kreative alkoholfreie Begleitung, eine Weinbegleitung. Ich fand die Weinkarte dort auch ausgesprochen intellektuell und sehr gut. Es war eine der wenigen Weinkarten, wo ich hätte... Ich
wollte gerade fragen, was bedeutet intellektuell? Intellektuell bedeutet gut
oder schlecht? Eigentlich sehr gut, weil es also sowohl der Kenner als eben auch der Unbedarfte angesprochen wurde, weil die Kalkulation funktioniert hat im Level des Sternerestaurants, war trotzdem nicht übertrieben, weil nicht nur, Berlin ist ja so absolut mega natural durch und bumm und Hauptsache Hippie, das überhaupt nicht. Es waren auch sehr viele traditionelle Weine auf der Karte zu finden oder konventionelle Weine auf der Karte zu finden. Es waren schmackhafte, aber eben auch freaky Wein. Also es war sehr gut und so eben auch die Weinauswahl. Und es gab, und das habe ich eben als Fahrer, wir sind abends noch nach Dresden zurückgefahren, auch eine gemischte Weinbegleitung. Also dass du sowohl alkoholfrei als eben auch Weine dabei serviert bekommen hast. Unglaublich punktiert, sehr gut erklärt. Und das habe ich in wenigen Restaurants in der Faszination erleben dürfen. Mega lockerer Service. Also rundum ganz tolles Erlebnis, ganz tolles Restauranterlebnis. Wie kamen wir jetzt darauf?
Och, wir sind so Hölzchen, Stöckchen.
Genau, Hauptstadt genau.
War, glaube ich, der springende Punkt.
Also daher großes Erlebnis. Und es kam natürlich eben auch die ganz große Frage, die mich dann der Tage bewegt und worauf ich darin, ja genau, mit dem Hölzchen Stöckchen kam, wie es da die Lese jetzt abgeschlossen ist, um das Jahr 2023 steht. Also nicht rein vom Gesamtbetrachtenden, das ist ja eher grauslich und schrecklich, sondern allgemein um den Weinjahr. Und das wäre vielleicht eine Sache, die ich mit dir ernsthaft besprechen möchte.
Na, den Mantau.
Irgendwelche Erfahrungen schon gemacht, also von seitens deiner Familie oder wart ihr bei der Weinlese dieses Jahr?
Da ist man rundum. Das
ist ja geplant.
Wir haben das geplant und waren aber zu spät. Also es hat sich ferientechnisch ist das irgendwie alles ein bisschen durcheinander gekommen. Also beziehungsweise sind das hier, ja, das ist jetzt ist überhaupt nicht kompliziert. Also hier in Hamburg war das dann doch zu spät. Da habe ich mich vertan, dachte, die Ferien sind eher, aber wie das halt so ist. Und dann so konnten wir auch für die Kinder tragischerweise dann nicht in die Lese eingreifen. Zumindest nicht in dem Umfang, wie wir uns das gewünscht hätten, dass die Kinder richtig mitmachen können und einfach so Tage im Weinberg verbringen, das leider nicht, aber ansonsten war Land auf, Land ab sehr viel Zufriedenheit zu spüren, trotz all der Dinge, die dieses Jahr ein Thema waren, wie eben Trockenheit und das Wetter jetzt zum Schluss auch nochmal und so, also für all diese Dinge, trotzdem waren alle irgendwie happy.
Kann ich bestätigen, das ist für mich immer so eine Frage. Ich finde, man bekommt relativ selten greifbare Aussagen von Winzern. Wenn du jetzt so bei Winzer zu Besuch bist und du fragst, wie war es? Ja, eigentlich war es immer mega und super und wir sind zufrieden und toll und es wird ein tolles Jahr. Also es gibt selten die ehrlichen und authentischen Antworten, dass jemand sagt, nein, und katastrophal, und wir müssen, keine Ahnung, da korrigieren, hier machen, dort im Keller und wird erstmal schwierig und also das finde ich, oder da sollten wir an der Stellschraube der Aussagen bei dem Winzer noch ein bisschen arbeiten, weil das hilft eigentlich viel mehr, finde ich, wenn
Nee, man muss ja mal dazu sagen, ich meine, das ist uns, also mir ja auch schon sehr oft aufgefallen, dass der Winzer an sich nicht von Hause aus keine Plaudertasche ist. Also nicht solche Laberbacken wie wir, sondern die sind, finde ich, eher so ehrliche Handwerker, also die meisten, die ich so kenne. Und ja, die sind nicht so die Schnacker. Also gibt es ein paar, aber eher wenig.
Stimmt, eigentlich so bei den Handwerkern ist genauso, wenn du die fragst, wie sieht das Haus aus? Ja, steht. Also da kommt wenig. Also die Ecke würde ich da
Haken dran.
Auf zur nächsten Arbeit oder auf zum nächsten Projekt. Aber 2023 war in der Tat so eins der außergewöhnlichsten und im Spiegel der letzten Jahre auch der herausforderndsten Jahre. Also ein Jahr, was auch ganz, ganz viele und viele viele Fragen und viele Antworten zugleich aufgeworfen hat. Also Fragen aufgeworfen, Antworten gegeben. Oder eben aus den Antworten erneute Fragen. Und spannend, es war das früheste Jahr. Also ein Weihenjahr beginnt natürlich mehr oder weniger mit dem Jahr selber, also mit dem Datumswechsel, wo man dann eben anfing, auch 2023 dann irgendwie zu messen. Da hat die Rebe selbst in ihrer Entwicklung ja noch nicht ganz so viel mitzureden, weil sie ja noch in der Winterstarre ist, aber Rebschnitt etc. beginnt da ja, wo man schon so versucht, ein bisschen das Jahr zu prognostizieren, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu fällen. Die eigentliche Jahrgangs... jetzt habe ich mich verhaspelt. Der eigentliche Jahrgangsbeginn beginnt ja mit der Blüte. Und da gibt es ja so ein magisches, historisches Datum letztlich. Das ist der Sankt-Johannistag, also der 24. Juni. Da wird nach alter Winzerregel das Weinjahr eröffnet, weil in der Regel plus minus 8 Tage die Weinreben da beginnen zu blühen. Das ist im Zuge, und ich würde es zu großen Teilen wahrscheinlich auf den Klimawandel schieben, sehr stark verschoben worden in den letzten Jahren. Also dieser magische Tag ist selten bis kaum noch präsent. Und dieses Jahr 2023, war es bereits Ende Mai, also fast einen Monat zuvor. Und das ist das früheste Datum seit Aufzeichnung meines Wissens gewesen. Ich glaube, das früheste zuvor war 2007. Und dieses Jahr hat es den Rekord geschlagen, also je nach entsprechender Region. Und das ist natürlich dann erstmal so ein richtiges Angst und Bangen oder Angst haben und Bangen um die Reben, weil dann natürlich die Fröste, die Spätfröste eintreten können, die ganze Ernte eigentlich schon zu Beginn zerstören kann, weil Hagel eintreten kann. Aber dieses Jahr hatten wir ein komplett anderes Problem, und das war die Dürre. Also es waren der ausbleibende Regen, der viel Vegetation am Anfang.
Naja, da gibt es noch ein anderes Problem, und zwar ist das durch die Erwärmung. Ich habe mich dieses Jahr intensiv mit beschäftigen dürfen und tragischerweise in dem Sinne ja eigentlich auch müssen, weil das halt ein Thema wird. Dadurch, dass die im Winter es nicht mehr genug schneit und es an sich zu warm ist, speichern, also die Berge und die Gletscher dienen ja durchaus als, also die speisen logischerweise die Flüsse, und die Flüsse fließen da dann irgendwo lang so. Und dieser Speicher wird immer kleiner, das heißt, das nivelliert nicht, das ist eben einfach Wasser weg. Also ist wenig Schnee in den Bergen, heißt eben auch wenig Schmelzwasser. Und die Gletscher, die dann eben, weil es ja Eis ist, langsam das Wasser übers Jahr abgeben, gehen auch immer mehr zurück, und das ist ein Riesenproblem der Flüsse. Und dann natürlich, wenn in den Flüssen kein Wasser ist und so weiter und so weiter und so weiter. Also das ist nicht nur ein warmes Jahr im Sinne des Klimawandels, sondern wir haben eben damit auch schon die Dürre und die Wasserknappheit in vielen Gebieten ist schon eine direkte Folge des Klimawandels. Also eine ganz konkrete und nicht irgendwie, ne, wie so Trump-mäßig, ja, habe ich auch alles Quatsch. Nee, das ist ganz real. War das jetzt zu wissenschaftlich?
Überhaupt nicht. Also ich glaube, neben dessen, dass wir viele Gedanken hegen können, können wir vielleicht auch gelegentlich mit einem...
Oma Paluschka hat es verstanden, würde ich sagen.
Das weiß ich nicht. Gab es mal ein Sinnbild dafür, für Oma Paluschka? Also gab es da mal, wo man sagte, ja, das ist sie?
Ja, es gibt mal, gab mal früher, ich meine, es gab früher ja, also du hast ja ganz am Anfang gesagt, Zuschauerbriefe. Heute ist natürlich schon auch also Social Media da ein Riesenthema, wo die Leute sich dann irgendwie früh 2:30 mit vielen Rechtschreibfehlern melden und man weiß, in welchem Zustand die so geschrieben haben. ist doch schon eher, egal. Also und und bei so Zuschauerbriefen, da gab es schon manchmal so diese Idealmodelle, dass man sagte, das muss Oma Paluschka geschrieben haben. So freundlich, nett, blumig, also im Zweifelsfall auch, wenn eine Kritik, aber dann wird noch ein Lob mit eingearbeitet oder eine nette Postkarte und sonstige Grüße. Also das, aber diese Oma Paluschka, es geht ja darum, dass du ist ja ein Sinnbild dafür, dass man im Fernsehen oder eben auch in so einem Podcast Dinge so formuliert, dass sie jeder verstehen kann. Wobei ich immer der Meinung bin, dass man den Zuschauer und Zuhörer niemals unterschätzen darf. Also weil das man schnell dazu neigt oder auch gerade im Fernsehen, gerade weil du eben dieses direkte Feedback ja nicht hast, man dazu neigt, so ein fernes Bild eines Zuschauers, Zuhörers zu haben, der so leicht blöde dann zu Hause sitzt. Totaler Quatsch. Also der Zuschauer ist deutlich, deutlich cleverer als manch ein Fernsehmacher oder Medienmacher, wie auch immer man meint.
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, nicht zuletzt dessen, weil es ja auch Informationsmedien gibt, wo man dann nochmal nachlesen kann, wenn man vermeintlich eine Aussage nicht ganz so gerechtfertigt findet, aber ich finde deinen Brückenschlag sehr, sehr gut, insofern, dass man dass man sich über Zuschauerbriefe freut, und ich würde mich natürlich, das sei an dieser Stelle und schon lange nicht mehr erwähnt, sehr, sehr über das Teilen des Podcastes, über Bewertungen, über einfach Resonanz in irgendeiner Form unfassbar freuen. Ich muss gestehen, wir sind beide, glaube ich, sozialmedial relativ inaktiv, was den Podcast angeht, daher freue ich mich umso mehr. Das war durchaus eine sehr starke Zuhörerschaft haben in der Relation im Vergleich auch zu anderen Podcasts. Bin ich da nicht ohne Grund sehr, sehr stolz drauf. Auch dass ganz, ganz, ganz viele Podcast-Folgen nachgehört werden. Aber so das ein oder andere Klickchen, wenn es so um die Ratings bei Spotify oder bei Apple Podcast oder ich glaube bei Amazon kann man auch raten, wäre ich sehr dankbar für und sage schon mal, ja, Glück auf dass es eine möglichst gute Bewertung wird, wozu wir natürlich gerne raten, aber niemals stimmen möchten.
Leute, wir raten zu einer
Five-Star.
Ja, ich habe auch noch ein kleines Wort von mir dazu. Also ich bin auch mal wieder gefragt, so, ja, wieso machten ihr da Social Media mäßig nicht mehr draus und hin und her und da? Und gesagt, weil wir das zeitlich nicht abbilden. Ich kann das nicht abbilden. Und Social Media macht ja nur dann Sinn, wenn man tatsächlich in Interaktion tritt, sprich, wenn dann die wer schreibt, dann muss man auch darauf antworten. Das macht ja jetzt keinen Sinn, da Social Media mäßig ein Riesending zu machen und Videos und hast du nicht gesehen, oder wenn dann letztlich nie interagiert, wenn man die Zeit nicht hat. Deshalb sind wir, das sei hier nochmal zur Erklärung gesagt, ich will nicht sagen faul, aber wir haben eben ganz viele andere Dinge eben auch noch auf der Uhr, und Podcast frisst auch schon wahnsinnig viel Zeit, ist tolle Zeit, eine coole Sache, aber Social Media ist Arbeit, ist nicht nur, man sitzt irgendwie in der Ecke und klickelt so vor sich hin, sondern man muss dann ja auch irgendwie drei pfiffige Sätze irgendwie jemandem schreiben, der sich da...
Ja, eben auch mit der Ernst...
Mit einer Kritik oder einem Lob oder
mit der Ernsthaftigkeit das Weiterspielen. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als jemand dann abzufrühstücken und dann das einfach nur rauszuhauen oder irgendwie zu antworten, um zu antworten, sondern so wie wir uns um den Podcast oder während des Podcasts Gedanken machen, sollte man sich da ja eben auch um die Betreuung Gedanken machen. Also ein riesen Thema, und ich finde es besser zu schweigen, als nur um es zu machen, etwas zu machen.
Sehr gut, ich hatte mal einen Professor, der das immer gesagt hat, der sagte dann, wollen Sie noch was Substanzielles zur Diskussion beitragen oder wollen Sie...
An dieser Stelle würde ich vielleicht zu unserer Diskussion noch was Substanzielles beitragen und auf der anderen Seite,
oh, das
bevor
ich gut.
Du zu Wort kommst, den zweiten Höhepunkt eines Weinjahres vielleicht skizzieren. Jetzt. Und das wäre, es liegt nahe, die...
Zurück zum Thema wolltest
ganz
du damit
genau,
sagen.
Die,
ja? Fischerhof mit dem Gequatsche. Okay, Silvio, bitte, du, jetzt das Substanzielle
am Podcast. Logischerweise die Weinlese. Also die Weinlese ist ja der zweite Höhepunkt, nachdem die Vegetationsphase dann irgendwann abgeschlossen ist. Weißt du, wie viele Tage eine optimale Vegetation hinter sich haben sollte? Also wie lange ein Weinjahr im wachsenden Sinne der Beeren dauert?
Nee.
Sind so, ja,
ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich irgendeine sinnlose Sache sage, aber jetzt bei genauerer Überlegung müsste ich jetzt sehr lange überlegen. Und dann
sind so die Magic 100, also 100 Tage, braucht ein.
Die Magic.
Okay. Braucht eine Traube, um die absolut perfekte Reife herauszubilden. Und perfekte Reife heißt in dem Sinne nicht, dass sie vollreif ist. Das ist ja so ein Riesenproblem, gerade in der neuen Welt, war in der Central Coast, im kalifornischen oder teilweise in vielen Bereichen Australiens, dass die Vegetation viel zu schnell vonstatten geht. Also dass die Trauben zu schnell zu reif werden. Dadurch hast du relativ plumpe Weine, kannst du nicht genügend Einzelsubstanzen in den Trauben herausbilden, nicht genügend Struktur in den Trauben implantieren, die dann später im Wein gespiegelt werden, sondern es wirkt dann halt alles sehr schwammig, marmeladig, sehr, sehr plump, sehr banal. Und die Besonderheit der kühlen Regionen, wie wir sie bisher zumindest in Europa hatten, waren ja die Facetten in den Weinen, die letztlich durch die Trauben mit auf den Weg gegeben werden. Und das entsteht durch diese recht lange Vegetationsperiode. Ich glaube sogar zu erahnen, zu wissen, dass je länger, desto besser, aber über 150, obgleich natürlich das Jahr das oftmals das nicht hergibt, sollte es nicht dauern. Wir hatten in vielen Teilen Deutschlands dieses Jahr eigentlich eine sehr optimale Vegetationsphase, weil es in manchen Anbaugebieten 135 bis 140 Tage dauerte. Also von der Traubenblüte oder von der Weinblüte, Entschuldigung, bis hin zur Lese. In Sachsen selber, welcher hier beheimatet bin, war es teilweise recht problematisch, da waren es 90 bis 95 Tage. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg war, also wie ihr bei eurem einzelnen Weinberg dort
beim Projekt. Ich kann das nur aus Italien, ich war ja nur gerade in der Toskana und die waren alle wahnsinnig happy. Also die haben sich über das Jahr gefreut, dass das so für die optimaler Mix war aus intensiver Sonne, aber eben auch Regen. Auch jetzt hinten raus nochmal. Also die waren eigentlich ganz zufrieden. Ich war bei, wie heißt denn, Tenuta Lenzini. Mhm. Abgefahrener Typ. Aber
sehr erstaunlich, weil Italien das Riesenproblem eigentlich. Also die hatten zumindest in der nationalen Betrachtung ein extrem schlechtes Jahr, was die Traubenmenge betrifft. Also die haben einen 10%igen Rückgang. Dieses Jahr, um das so europäisch schon ein bisschen zu betrachten, ist Frankreich in der Erntemenge Nummer 1 und dann ziemlich dicht. Danach kommen Italien und Spanien. Und alle miteinander haben einen relativ starken Rückgang, was die Menge angeht. In der Qualität teilweise ganz interessant, akzeptabel. Es wird, soweit ich weiß, bei nur wenigen ein sehr, sehr gutes Jahr werden. Aber es hat sich Zufriedenheit eingestellt. Die reduzierte Erntemenge ist in vielen Bereichen auch gar nicht so problematisch, weil ja eine relativ starke Überproduktion gegeben ist in vielen Bereichen des Landes. Aber daher schön, wenn die Toskana Juhu schreit, viele andere in Italien haben es nicht.
Also kann natürlich wirklich so ein Toskana-Ding sein und ist die Toskana ja eh, weil es am Bergen, also an den Bergen, dem Apenninen liegt, sowieso nochmal ein anderes Klima. Aber da, wo ich war, mir das intensiv auch alles angeguckt habe, das ist tatsächlich so biodynamisch und ohnehin mit einer sehr reduzierten Menge gehen die da ran. Also, keine Ahnung, vielleicht Mikroklima, aber die waren alle sehr, sehr zufrieden.
Spielt die Menge wahrscheinlich auch gar keine so große Rolle, also gerade wenn du von diesem einen Weingut eine Resonanz bekommen hast und das mit in den...
Also der hat mir erzählt, um da Zahlen dazu zu packen, er hat 14 Hektar und kommt auf 90.000 Flaschen. Das ist ja nicht so viel, also jetzt kein Hochleistungsweingut, sage ich jetzt.
In der Tat, also... Ja, kann ich bestätigen, aber ich...
Und da meinte er, das sind die Mengen, die er immer hat und die hat er auch wieder.
Also vielleicht darf ich die Brücke zurück nach Deutschland schlagen, weil das...
Ich wollte ja nur den Internationalen, ich wollte das Internationale ja auch mal, ne? Also, ne? So. Und bitte, Herr Nietzsche.
Also in Deutschland gab es ein ganz, ganz großes Problem neben der sehr frühen Blüte und das war eine unfassbar frühe Lese. Also die Lese begann relativ früh, Ende August, teilweise in der Regel Anfang September. Was auch den Klimawandel so ein bisschen spiegelt, weil in früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten war die Lese teilweise 1 bis 2 Monate später als im heurigen Jahr, wie man so schön sagt. Und zwar eine richtig krasse kurze Lese, weil dann irgendwann der lang ersehnte Regen einsetzte. Das in Kombination mit warmen Temperaturen hat es den Pilzbefall wahnsinnig schnell vorangetrieben. Und somit muss man teilweise binnen kürzester Zeit, um eben Essigentwicklung etc. Zu verhindern, sehr stark selektiv lesen und das alles in extrem kurzer Zeit. Also es kamen wenige zum Schlafen und es kamen wenige dazu, ja, zwischendurch ein Päuschen einzulegen oder in Urlaub zu fahren oder sonstiges. Ein weiteres, großes Problem war auch dieses Jahr der Arbeitskräftemangel dabei. Also nicht nur der Fachkräftemangel, sondern eben auch der Arbeitskräftemangel. Und das witzigerweise europaweit. Und wenn man sich, es gab ja teilweise Riesenskandale. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast in Bordeaux, dass Arbeitskräfte unter miserabelsten Bedingungen, wie sonst nur in der Fleischindustrie, dort in die Weinberge geschleust wurden und die Trauben lesen mussten. Und das wirkt erstmal so skurril, weil wir natürlich ganz, ganz viel Schönes mit Wein verbinden und dass dann da teilweise keine so optimalen Bedingungen sind. Das fand ich dann schon erschreckend und schade, hatte ich so in der Form auch noch gar nicht gehört. Aber wenn du dir allein jetzt nur so als Sinnbild die Champagne nimmst, von der Größe her 36.000 Hektar, ist ja schon relativ groß. Die haben allein als Erntehelfer 100.000 Leute. Also 100.000 Leute auch zu organisieren, da hinzuschleusen, die unterzubringen, die zu verköstigen, die für eine Woche.
Da hinzuschleusen ist ein bisschen das falsche Wort, aber ich verstehe schon,
was du meinst. Das wollte ich jetzt auch gar nicht so.
Ja, aber ich... Ein Freund aus Polen, der hat mir erzählt, dass eben die ganzen polnischen Erntehelfer, die nach Deutschland kommen, sowohl beim Spargel als auch beim Wein, vor allem was die Spargelgeschichte betrifft, die Polen gehen, produzieren aber selber relativ viel Spargel und da waren zumindest bis vor kurzem, sind dann immer die Ukrainer in die nach Polen gekommen, um den Spargel zu stechen und die Polen nach Deutschland, um den Spargel zu stechen. Also das ist schon eine interessante Wanderung und ja, du hast völlig recht, es leiden alle darunter, alle fragen sich, wo die Menschen hin sind. Mhm. Also gut, dass die Ukrainer jetzt vielleicht nicht mehr in Europa jetzt durch die Gegend düsen und irgendwo helfen und sich verdingen, okay, aber auch prinzipiell im Land die ganzen Leute fehlen. Also ein Riesenthema, mir muss noch mal einer verraten, wo die alle hin sind. Also das betrifft ja wirklich so gut wie jede Branche. Also sei es jetzt Gastro oder sonst was.
Und es gibt ja Familien, die durch das halbe Jahr durch Europa reisen, um zu ernten. Also ich habe das von einigen gehört, dass die eben, wie gesagt, zuerst bei der Spargellese sind und so weiter, bis hin dann irgendwann zur Weinlese und dann immer eine Woche hier, eine Woche dort, 2 Wochen hier, 2 Wochen dort. Das finde ich auch schon so von der Lebenssituation. Wow, also großes Wow.
Großes Wow, musst du Bock drauf haben. Also muss man ja sein wanderndes Volk.
Nichtsdestotrotz finde ich es großartig und toll. Wir haben dazu ja auch schon aufgerufen, animiert, bei einer Weinlese zu Gast zu sein, das Ganze mitzugestalten. Ich bin immer noch relativ stark gespalten, was so die Leseart angeht, maschinelle Lese und Handlese. Die maschinelle Lese ist teilweise schon wahnsinnig professionell geworden. Also die haben ja Techniken, die sowohl von der Größenselektion der einzelnen Beeren bis hin zum Gesundheitszustand, bis was früher ein Problem war, dass eben Rappen mit reinkamen, Blätter mit reinkamen, die mit verarbeitet wurden, was jetzt größtenteils ausgeschlossen wird. Also für einfachere Weine ist das mit Sicherheit durchaus eine Alternative und die Zeitersparnis ist halt enorm. Also pro Hektar schafft eine Maschine das in einer Stunde in der Regel, wenn du eine flache Ebene hast. Wenn es ein bisschen steiler wird, dann so 2 bis 3 Stunden, wofür 2 Leute sonst den ganzen Tag brauchen. Also das hilft schon Wirtschaften und deine Floskeln immer zu nutzen.
soll es heißen?
Dass wir langsam zusammenwachsen, also dass ich auch deinen Sprachgebrauch dann irgendwie adaptiere und das für mich, also die guten Sachen. Alles in allem war alles zusammen war es ein sehr schwieriges Jahr, auch wenn man so das Gesamtjahr betrachtet. Also es gab ja alles, es gab Hitzeperioden, es gab Kälteperioden und da finde ich, kann man die Qualität eines Winzers auf der einen Seite herleiten, aber auch den wahnsinnigen Stress dann so ein bisschen spüren, wenn man sich damit beschäftigt. Weil du ja nie weißt, was richtig oder was falsch ist. Also eine der größten Entscheidungen ist ja das Entblättern oder das Entlauben der Weinberge, wo du für entsprechende Belüftung sorgen musst oder gegen Sonnenbrand die Trauben schützen musst. Also welche Seite soll ich entlauben? Soll ich überhaupt entlauben? Soll ich den Wachstum fördern des Grüns oder das eher so ein bisschen reduzieren. Da kannst du ganz gravierende Fehlentscheidungen schon in frühen Tagen des Weinjahres treffen. Eben auch das Wegschneiden der Frostruten, wenn es dann doch Frost gibt. Also es war ein sehr, 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 sehr stressiges und von vielen, viel, aber auch guten Entscheidungen geprägtes Jahr. Soll ich mal so einen Gesamtüberblick so über Deutschland geben?
Wenn du das so knackig hinbekommst, also dann würde mich das schon interessieren. Ich glaube, die anderen auch. Aber kann man jetzt so sagen, Daumen hoch im Rheingau, Daumen runter in der Pfalz?
Ich habe da in der Tat so als Informationsquelle die Webseite des VDPs zu Rate gezogen und würde das mehr oder weniger abarbeiten. Also die A spricht von sehr hervorragenden Qualitäten. Interessanterweise haben die auch ein unfassbares Plus an Ertragsmenge. Baden spricht von einer mineralischen Eleganz. Manchmal sind da ja auch sehr viele Metapher verwendet worden. Also da kann sich jeder drunter vorstellen, was er möchte. Ich möchte die einzelnen Texte jetzt nicht aufgrund dessen, dass du nicht einschlafen darfst, der Sendelänge genau nicht vorlesen. Franken zeigt Freude über einen Jahrgang mit Spitzenwein, was auch exemplarisch letztlich für die Qualität stehen darf. Der Mittelrhein einen qualitativ sehr guten Herbst. Das ein oder andere Schmunzeln wird dadurch, glaube ich, entlockt. Moses Arufer, intensive, kundige Handlese ist Grundvoraussetzung für ein perfektes Lesegut. Ich glaube, da kann sich auch jeder drunter vorstellen, wie katastrophal teilweise der Herbst war. Normalerweise dauert so eine Lese zwischen einer Woche für kleinere Weingüter bis hin zu 2 Monaten. Und das wurde hier teilweise in einem Drittel der Zeit absolviert. Also da gab es mehr als 6 Stunden Tage mit langen Pausen. Die Nahe sagt, geschmacklich sind die Moste hervorragend. Die Pfalz, facettenreiche und intensive Handarbeit. Rheingau und Hessische Bergstraße, sehr gute Qualitäten in allen Stufen der Qualifikationspyramide. Das spricht für mich für einen sehr, sehr guten Jahrgang, für einen konstanten Jahrgang, wo du sagen kannst, du kannst alle Qualitäten durchaus und akzeptabel mit einer guten Grundqualität ernten. Rheinhessen, die unendliche Weinlese, fand ich auch sehr interessant. Also dass es sehr früh begann. Und sich dann teilweise zog. Also wenn, ist ja nicht so, dass wenn man sagt, als Winzer, jetzt sind die Sachen erntereif, sondern du hast ja frühreifende und spätreifende Traubensorten. Und manchmal, wenn die nicht reif geworden sind, dann bringt es ja nichts, wenn du die aufgrund von Grund XY liest und dann später im Keller korrigieren musst, sondern da versucht man das natürlich herauszuzögern bis ins Unendliche und so manche schlaflose Nacht zu haben. Ich finde es teilweise eben auch fatal, schon jetzt von einem entsprechenden Jahrgang zu sprechen oder von der Qualität eines Jahrgangs. Jetzt ist mehr oder weniger der Grundstock gelegt, aber was dann im Keller draus gemacht wird, ist in der Hand des Winzers. Jetzt beginnt es von seitens des Winzers, des Kellermeisters, den Jahrgang zu interpretieren, ihn in seinen Stärken zu stärken, in seinen Schwächen zu regulieren oder eben auch so ein wenig zu ausbalancieren, um einen besonderen Spiegel des Jahrgangs letztlich auch darzustellen. Und man kann jetzt durchaus noch nicht sagen, es ist ein gutes oder ein schlechtes Jahr. Es ist ein sehr, sehr durchwachsenes Jahr. Und wenige sagen, wie Georg Prinz zur Lippe von einem, oder es war ein Traumherbstwetter 23, für Sachsen und Saale und Struthen. Württemberg sprach man von hervorragenden Qualitäten, vor allem bei den späten Rebsorten. Also da gab es wohl auch einen sehr, sehr guten Abschluss. Ich bin gespannt, wie sich das Jahr spiegelt, und ich hoffe, dass das, was viele Winzer als absolutes Optimum hinstellen, dass der Wein im Weinberg gemacht wird und nicht im Keller, dass sich das in auch vielen Weinen dann letztlich widerspiegelt und man nicht das Gefühl hat, er wurde stark zugesäuert oder wurde entsäuert oder wurde in irgendeiner Form, ja, unterstützt, nennen wir es mal so. Ich bin nicht manipuliert oder sonstiges. Man darf das halt auch immer nicht nur auf die Spitzenweine spiegeln, sondern man muss die Gesamtheit, eben auch einfache Trinkweine dabei letztlich bedenken. Wenn wir von Wein und Weinjahren sprechen, dann spricht man ja eigentlich immer nur vom Optimum, aber man kann halt nicht nur vom Optimum reden.
Ich muss trotzdem sagen, dass ich muss mir das auf der VDP-Seite nochmal angucken. Ich mag diese Formulierung, finde ich super. Es ist ja, geht ja ein bisschen so zu hier, war stets bemüht. Also das ist ja diese, das muss man ja schon sehr zwischen den Zeilen lesen,
wie der. Dort ist es auch sehr, sehr gut dargestellt. Also man kann auch zwischen den Zeilen lesen. Es ist, gibt ein Schlagwort, eine Überschrift, und die wird dann seitens exemplarischer Winzer sehr gut erklärt. Also kann ich sehr zu raten und ist für mich so eines der der Lesebeispiele, die ich durchaus empfehle, anders als so manche statistischen Seiten, die sich rein über die Zahlen definieren, wie der DWI zum Beispiel sagte, dass wir zwar keine so außergewöhnlich ertragsreiche Lese haben, wie wir es im August noch vermutet haben. Also es ist viel weggefault und es musste sehr viel herausselektioniert werden oder herausselektiert werden. Und letztlich haben wir ein Ernteplus von 10%, aber am Anfang sprach man ja von 30-40%. Also, ja, spannendes Jahr. Also durchaus wieder ein richtig spannendes Jahr, das Jahr 2023.
Würde man dann auch sagen, Mensch, es war ein langweiliges Jahr?
Überhaupt gar nicht. Und ein durch das Jahr weg sehr spannendes Jahr. Also es begann ja eben durch diese wahnsinnig frühe Blüte, dann ein Auf und Ab in der Wettersituation. Wir hatten ja teilweise 36 Grad, dann fallende Temperaturen. Wir hatten zwar keine krassen Hagel- und Frostsituationen, aber exemplarisch hatten wir das in vielen Regionen auch. Alles, was das bunte Jahr zu bieten hat, bis hin eben zu einem durchaus dramatischen Herbst, wo auch die Diskussion wieder um, was die letzten Jahre überhaupt kein Thema mehr war, um Piwi-Rebsorten, also pilzresistente Rebsorten, wieder neu entfacht wurde. Ob das ein Thema für Deutschland sein sollte, ob das ein Thema für die Zukunft ist, aber wahrscheinlich sollte es ein Thema für eine andere Folge für uns sein, lieber Lars.